Ich würde sagen, du darfst jetzt so wie gerade die Leute einführen in unsere Welt.
Ich soll sie in uns einführen.
Mein Gott.
Ja.
So ein Schalk im Nacken, ne?
Wird das wieder eine quatschige Folge wie beim letzten Mal? Ich glaube eher nicht.
Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Was ein Vergleich.
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
Ja, wir sind zurück. Marco und Melvin, auch besser bekannt als das Podcast-Gespann Logos. Wir sind unheilbar gesprächig. In letzter Zeit nicht so. Das hatte mit einer Erkrankung meinerseits zu tun, die ich jetzt verwunden habe. Alles gut, alles wieder im Reinen mit meiner Gesundheit. Ja, solche Zeiten der Abstinenz können bei mir zumindest bewirken, dass ich entweder das Interesse an einer Sache komplett außer Acht lasse oder dass das Interesse umso höher wird. Und ja, einem Vampir gleich, der in den letzten Wochen auf Blutentzug war, habe ich sehr viel Lust bekommen, mit dir zu sprechen. Wir haben gerade schon telefoniert, einfach so privat, und uns ist beiden klar geworden, dass wir in der richtigen Stimmung sind, aufzunehmen. Deshalb seid herzlich willkommen zu der neuen Episode. Melvin, mein Lieber, schön, dass wir uns wieder hören und auch in diesem Podcast-Format wieder zusammenfinden können. Ja, wir haben jetzt schon beinahe Mitte April. Ich muss mich gerade unwillkürlich an unser ja, Zusammensein hier bei mir Anfang des Jahres erinnern und habe jetzt mal für mich, bin meinem Kopf durchgegangen, wie es denn mit meinen Vorsätzen so war und muss konstatieren, dass ich doch mehr vorhatte in diesem Podcast-Jahr. Das passiert natürlich immer wieder, dass Erwartungshaltung und Realität auseinandergehen. Wie sieht es diesbezüglich bei dir aus? Bist du auf einem ja sehr übereinstimmenden Gegenwartsgefühl mit der Zukunftserwartung, die du damals gehegt hast?
Boah, jetzt lockst du mich aber aus der Reserve. Niente, gar nicht. Also ich habe ja in dieser Folge damals behauptet, ich würde jetzt auf Zucker verzichten. Wenn ich überlege, wie viel Zucker ich in den letzten Tagen zu mir genommen habe, dann ja, habe ich das regelrecht negiert und einmal genau in die andere Richtung gebracht. Also ich weiß nicht, ob ich schon mal so viel Zucker zu mir genommen habe. Ja, auch sonst, also ich weiß jetzt nicht mehr jeden Vorsatz, den ich da formuliert habe. Ich weiß nur, dass ich dieses Jahr gerne mehr Selbstfürsorge betreiben möchte. Das ist heute passiert tatsächlich. Also wenn wir jetzt mal so in 24-Stunden-Fenstern denken, dann bin ich gerade ganz zufrieden. Ich habe das ganze Haus geputzt, gewischt und habe mein Fahrrad endlich repariert, das doch jetzt die letzten Wochen und Monate so still vor sich hin vegetierte, unbenutzbar war wegen eines platten Reifens. Der Schlauch war komplett zerstört. Das habe ich jetzt alles mal ersetzt und repariert und jetzt kann ich auch wieder Fahrrad fahren. Und ich
Bist
schüttel, ja.
du ein Fahrradfahrer?
Ich war definitiv ein starker Fahrradfahrer. Ich habe mir 2015 ein Urban Speedbike gegönnt von der Firma Radon. Die haben ihren Sitz in Bonn. Das ist so ein bisschen der Hybrid aus Crossrad und Rennrad. Es hat also auch so Slikes, so ganz dünne Reifen. Und damit fahre ich unheimlich gerne. Es ist also ein schönes, leichtes, schnelles Fahrrad mit einer kleinen Gangschaltung dran. Und ich habe dann, also in Marburger Zeiten, in meinen alten Marburger Zeiten, habe ich sehr viel dieses Fahrrad benutzt und bin eigentlich ständig von A nach B geradelt. Per Pedalis, würdest du sagen. Und dann kam ja Wiesbaden. Ja, und dann diese kurze Anekdote ist wichtig. Wiesbaden ist die Fahrradfahrer-unfreundlichste Stadt in Deutschland. Also es gibt wirklich diese Auszeichnung, es gibt ein Ranking. Das klingt jetzt sogar eigentlich noch charmanter, als es eigentlich ist, weil die meisten Fahrradunfälle in Wiesbaden passieren, auch die vor allen Dingen, die tödlich ausgehen. Das hat damit zu tun, dass Wiesbaden ursprünglich als Bade- und Kurstadt überhaupt nicht prädestiniert war, mal ein solches Nadelöhr zu werden. Also da gibt es unheimlich viel Durchgangsverkehr, also Transitverkehr, weil die Leute nach Mainz oder nach Frankfurt wollen. Und diese ehemaligen schönen großen Ringanlagen sind also zu Massenstraßen geworden, 3-4-spurig pro Seite durch die Innenstadt. Du hast als Fahrradfahrer auf der Fahrtrichtung die Gullideckel, wo du wunderbar auch mal ganz gut drauf ausrutschen kannst oder dich verkeilen kannst. Du hast da Busse, du hast dort LKWs und eben keine Fahrradwege. Also es gibt so gut wie überhaupt keine Fahrradwege für die Fahrradfahrer. Du musst also immer auf diesen breiten Straßen dich aufhalten und läufst also Gefahr, überfahren zu werden, nicht gesehen zu werden oder dergleichen. Und wenn du dann mal als Fahrradfahrer, wie ich es versucht habe, auf den Bürgersteig ausweichst, auch wenn es sogar legitim ist, dann rasten die Leute da halt aus. Ne? Also das hat mich tatsächlich in meiner Fahrradfahrerkultur ganz schön gebrochen und ich habe das Ding dann irgendwann im Keller geparkt und erst dann wieder, nachdem ich ausgezogen bin aus Wiesbaden, rausgeholt und entdecke es jetzt allmählich wieder, aber hat jetzt halt den Platten und jetzt möchte ich halt meinem Hund beibringen, am Fahrrad zu laufen. Also erstmal nur ein bisschen, weil er noch jung ist und er soll eigentlich nicht so viel gleichmäßige Bewegungen ausführen über einen langen Zeitraum. Aber das ist so ein Plan von mir und ich mag Fahrradfahren. Und du?
Ja, früher bin ich jeden Tag mit dem Fahrrad, also so gut wie jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Das waren irgendwas zwischen 4 und 5 Kilometer, also überhaupt nicht die Welt. Aber ich war damit doch schon halbwegs alleine, so in der 5., 6. Klasse, als es auf die fortführende Schule ging. Da hatten wir dann noch aus unserem Örtchen ein paar Kinder mehr, die mitgefahren sind, und je älter man wurde, desto uncooler wurde es natürlich, Fahrrad zu fahren. Da ist man dann mit dem Bus gefahren und dann auch später irgendwann, wenn es darum ging, die ersten Mofa-Führerscheine und Mofa-Anschaffung zu machen. Da waren viele dann auch mit dem 25er-Roller unterwegs, so was damals natürlich irgendwie schon recht cool war, aber so retrospektiv betrachtet ein absoluter Schwachsinn, weil ich mit dem Fahrrad trotzdem genauso schnell war. Und kein Kraftstoff verbrauchen musste, keinen Helm mitnehmen musste und diesen ganzen Kram. Also heutzutage denke ich mir, so ein 25er Roller, so ein benzinbetriebenes Ding, es gibt nichts Uncooleres. So, wir werden jetzt tatsächlich, in letzter Zeit hat der Algorithmus bei mir angeschlagen, weil ich habe über meinen Arbeitgeber nämlich die Möglichkeit, über Jobbike heißt es, glaube ich, ja, Zuschüsse zu einer, zu einem Leasing von einem Fahrrad zu kommen. Die bezuschussen das halt und da habe ich dann einmal mich so ein bisschen mit beschäftigt. Ich meine, zur Arbeit fahren von mir macht keinen Sinn, weil ich erstens meistens im Homeoffice arbeite und wenn ich dann mal in die Zentrale fahren wollte, müsste ich 90 Kilometer Fahrrad fahren, eine Tour, und das wäre dann, das wäre dann nicht ganz so vereinbar mit dem Arbeitsalltag. Und angeblich gibt es Duschen bei uns auf der Arbeit, ich wüsste nur nicht, wo das sein soll. Und dann verschwitzt morgens ankommen, in aller Herrgottsfrüh anreisen, nee, das ist dann nichts. Ich fühle mich ja sowieso immer, weil ich kein Anzugträger bin, mit den ganzen Anzugträgern bei mir auf der Arbeit, wie ein Aussässiger, weil ich dann noch sehr verschwitzt da ankäme, nee, das das wäre nix. Allerdings werden mir mittlerweile ziemlich coole E-Bikes und auch so E-Roller angezeigt, die dann 45 fahren können. Sehen aus wie so ein richtig cooles Bike und keine Ahnung, das wird mir immer wieder reingespült. Ich habe derzeit kein Fahrrad, das ist schon recht komisch, aber ja, die Strecken, die ich hier mache, um Besorgung zu erledigen, die erledige ich alle zu Fuß. Und das, was halt weiter weg liegt, wenn es mal was Spezielleres sein soll und ich ins Ruhrgebiet rüber muss oder dergleichen oder mal nach Düsseldorf oder so, es ist da mit dem Fahrrad, wäre natürlich machbar, aber nee, ich habe da gerade auch kein Geld für, weil ein ordentliches Fahrrad kostet ja Geld. Früher als Kind hast du das immer für selbstverständlich genommen. Oder ich zumindest, dass meine Eltern mir da irgendein Fahrrad hingestellt haben.
Ja, und richtig.
Die Ansprüche waren gewiss auch nicht so hoch wie heute. Also da hat man dann alles genommen. Ich weiß noch, dass ich einmal von der Schule gefahren bin und ich hatte damals ein, das war wirklich vom Schrotthändler ein Bike. Und ich hatte einen Platten hinten. Und so ignorant, wie man halt als Jugendlicher ist, denkt man sich, nee, ich schieb das jetzt so nicht 4-5 Kilometer nach Hause. Ja. Ich fahre mit dem Platten, auch wenn es anstrengender ist. Ja, und wenig schmeichelhaft ist das Hinterrad in der Mitte tatsächlich durchgebrochen, als ich dann gefahren bin. Und ich konnte, und das war halt unfassbar schwer, das war jetzt keine Leichtbauweise, und dann konnte ich noch 2 Meter halt den Rahmen auf die Schulter nehmen und das Ganze, das Fahrrad dann 2 Kilometer tragen. Das war mir auf jeden Fall auch eine Lehre. Und ich habe mich einmal auch mit diesem Fahrrad noch vorher so dermaßen gemault, die hatten an den Lenkern so Kunststoff, so Kunststoff über einen puren Metalllenker drüber, den man abziehen konnte. Ja, und ich bin dann irgendwann, da war von der Schule, ging es so 200-300 Meter, ein bisschen steiler bergab, da hat man dann immer schön Schwung geholt, um schön in die Feldwege reinzufahren. Und irgendwie habe ich dann am Ende dieser Neigung sehe ich so in Zeitlupe, wie ich diese Kunststoffummantelung auf einmal in der Hand habe und der Lenker aber nicht da dran ist, sondern hat sich der Lenker halt komplett quergestellt und ich bin wirklich abgehoben. Das Fahrrad ist dann relativ abrupt stehen geblieben und ich bin wirklich über den Lenker geflogen, habe mit meiner Stirn vollkommen den Asphalt geküsst und guck dann hoch und es wie in einem bescheuerten Film, wirklich so, weiß ich nicht, 70, 80 Zentimeter von mir weg liegt ein Riesenhaufen Hundescheiße.
Das war wirklich Gott, nee.
Glück im Unglück. Aber von daher, ja, Fahrradfahren habe ich früher sehr viel und sehr gerne gemacht. Das ist ja die Zeit, in der man noch nicht so mobil ist mit Auto oder dergleichen, was dann irgendwann während des Zivildienstes habe ich dann ein Auto bekommen. Weil dann die Strecken auch länger wurden. Aber da merkt man halt, wie der Radius sich verändert mit der Zeit. Ne, wenn du daran denkst, als du, weiß ich nicht, 12, 13 warst, wie groß war da dein Radius so? Aber was auch das Interessante ist, den Radius, den du hattest, den kannst du dafür sehr viel besser. Also jetzt, ich lebe halt hier relativ neu in einer mir nicht bekannten Kleinstadt. Und klar, da gehe ich dann halt, wenn ich spazieren gehe und dann Besorgung mache, gehe ich halt sehr bewusst und offen durch die Gegend. Aber wie lange ich eine ganze Zeit lang, als dieser Radius, diese Sperre für mich aufgehoben war, wie blind ich dann durch die Welt gegangen bin, das ist auch faszinierend. Dass du halt, wenn der Radius klein ist, aber da alles erkundest, so richtig Indiana Jones mäßig, dann auf Schatzsuche gehst und du kennst halt deine Umgebung. Und das hat sich auf jeden Fall verändert, spätestens als ich dann den Führerschein hatte und dann keine Beschränkungen mehr in dem Sinne hatte. Früher hast du mit dem Fahrrad dann alles gemacht. Also da ist man dann auch am Wochenende ein Trinken gegangen mit dem Fahrrad. Und diese Mobilität ist halt spannend. So. Das leben wir auf jeden Fall auch in ich weiß gar nicht, ob ich das, ja, irgendwo natürlich privilegierten Zeiten, aber ich glaube, dass diese Achtsamkeit für die eigene Umgebung damit halt auch fällt, wenn man da nicht mehr dran gebunden ist und dann nicht mehr Obacht geben muss.
Ja. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an den Tag, als ich Fahrradfahren lernte. Ich hatte vorher ein kleines BMX-Fahrrad, BMX-Fahrrad mit Stützrädern bekommen. Ich war so 4 oder 5 und habe dann, wie ich halt so bin, im Kindergarten getönt, ich könnte Fahrrad fahren. Ja, also ich habe das also wirklich auch den Erzieherinnen erklärt. Ja, also ich kann Fahrrad fahren, klar. Und es gab im Kindergarten ein kleines rosanes Pucki-Bike ohne Stützräder. Und dann sagte irgendjemand, ja gut, dann zeig doch mal. Und dann habe ich mich einfach draufgesetzt und bin gefahren. Also gegen den nächsten Zaun, versteht sich. Vollgas. Aber ich bin nicht umgekippt, ich habe also das Gleichgewicht gehalten und dieses Gefühl, was dabei entstanden ist, diese Erhabenheit, so nach dem Motto, ich kann ja wirklich Fahrrad fahren, so ich verstehe, dass da ein System drin ist und das funktioniert ja irgendwie. Ich musste nur einmal meine Angst überwinden. Es war so glorreich. Ich fühle es jetzt noch. Es war wunderschön. Ich bin nach Hause gebracht worden von meiner Mutter. Zack, Stützräder ab und dann bin ich rumgepaced den ganzen Tag. Durch Emmerich, durch die asphaltierten Straßen. Alles stank nach den Industrieanlagen Emmerichs, KitKat und Kao und Chemai und so, wie das alles da heißt. Aber es war einfach nur unglaublich toll, diese neue Freiheit zu erleben. Das wird dann natürlich im Laufe des Lebens zur Selbstverständlichkeit. Ist halt ähnlich beim Autofahren auch. Also auch da war für mich das Führerschein machen, erfolgreich machen, ein großes Highlight. Und dann natürlich auch später ein eigenes Auto erwerben. Ja, und dann diese Mobilität, wie du sagst, ja, zu genießen. Das ist schon so eine sehr potente Angelegenheit. Also ich bin sehr dankbar darüber, dass Fahrräder entwickelt wurden. Bei Autos muss ich gerade so ein bisschen schlucken bei dem Gedanken der an die CO2-Verpestung. Aber nichtsdestoweniger hat das schon auch sehr viel mit dem Aspekt der Beweglichkeit zu tun. Es sei denn, man würde jetzt den Juna-Bomber Theodore Kaczynski nehmen, der in seinem Manifest ja gesagt hat, dass Autos eher unfrei machen, weil man sich dem Straßenregelwerk hingäbe. Also wir stehen an einer roten Ampel, weit und breit ist kein anderes Auto und wir sind darauf konditioniert, stehen zu bleiben und Zeit zu verlieren, anstatt einfach zu fahren und müssen das Auto unterhalten und bezahlen und dies und das. Und es macht eigentlich in Summe weniger frei als nicht. Aber das wollte ich einfach nur mal so. Ja, nur mal
also
so,
ne? Die Argumentation kann man ja generell auf Konsumgüter ausweiten. Also das Handy bietet ja einerseits auch sehr viele Möglichkeiten, mit dem Zugang zum Internet Verbindungen und Freiheiten zu schaffen. Aber wie wir ja schon vor längerer Zeit auch in der Review zu der Doku, wie hieß die Doku nochmal? Auf Netflix? Social Dilemma.
The Social Dilemma. Ich musste auch gerade erstmal suchen, hast recht, ja.
Er hat erschreckend aufgezeigt, wie unfrei das doch auch in unbedachter Nutzung halt sein kann. Und es ist halt wie wirklich mit jeglichen Konsumgütern, sie können uns Positives bringen, aber natürlich auch Abhängigkeiten.
Ja.
Wir hatten angedacht für diese Folge, vielleicht könnten wir das ja als wiederkehrende Rubrik auch einführen, als auch so eine schöne, kleine, lockere Runde. Wir haben beide gemerkt in dem privaten Telefonat vorab, dass uns das, glaube ich, ganz gut tut, mal wirklich ins Leben einzutauchen, was halt ein bisschen unberührter ist von all den krisenhaften Zuständen, die uns umgeben. Wir wollen das nicht ausblenden, aber wir haben beide gemerkt, dass dass auch der Konsum der Nachrichten und so weiter uns sehr zu schaffen macht. Wie wahrscheinlich vielen Menschen gibt es auch sehr viele Studien zu, die dazu forschen, was der Medienkonsum auch mit einem macht und ja, die ganzen Mechanismen des Framings, das heißt eine Deutungshoheit über die Welt quasi immer wieder unterschwellig in die News einzuarbeiten, dass das sehr anstrengend sein kann. Deshalb ist mir gerade erst der Gedanke gekommen, dass das ein wiederkehrendes Format ist und das würde ich jetzt mal als Arbeitstitel Was hast du zuletzt nennen. Und Melvin, ich würde gerne von dir hören, was hast du zuletzt gelesen?
Gut, also du hast, ich dachte, du willst schon wieder wissen, wann ich mir zuletzt die Fußnägel geschnitten hätte.
Nein, stimmt, eigentlich ist die Rubrik schon aufgemacht worden.
Ja, ich wollte schon sagen. Ich habe zuletzt einen Klassiker gelesen, Deutschland umsonst von Michael Holzach. Ich hoffe, das klingelt beim einen oder anderen. Also ein Buch, das in den frühen 80er Jahren erschienen ist und das also von einem jungen Mann, jungen Mann ist gut, also der war Mitte, Ende 30, also so ein bisschen in unserem Alter, abgefasst worden ist. Michael Holzach, ein Journalist, der zuvor schon mehrfach so Autopsien ausformuliert hat, bei den Hutterern zum Beispiel, also bei einem Stamm in Nordamerika, und der ein interessantes Experiment gewagt hat, und zwar Deutschland vom Norden bis Süden zu Fuß zu durchreisen, und zwar ohne einen Heller, ohne einen Pfennig. Ja. Das Einzige, was er also bei sich hatte, war ein bisschen Notproviant für den Beginn der Reise, und hat sich dann noch einen Hund aus dem Tierheim geholt. Und dann ist er also eine gewisse Strecke dann bis an die Alpen quasi hinein zu Fuß gewandert und hat eigentlich alles kennengelernt, was ein klassischer Wegelagerer so durchmacht. Also extreme Witterungen, Kälte, Freundlichkeit und Aggressivität. Teilweise musste er mit einigen Ressentiments aufräumen, zum Beispiel, dass die Kirche ein Ort sei, der halt sich dann um Bedürftige kümmert, oder auch Klöster oder so. Er hat dann teilweise das Gegenteil dort erfahren, also die Leute haben ihn da regelrecht mit der Polizei verjagt. Oder auch, dass in solchen reichen Gegenden in Bayern und so die Menschen sehr knauserig seien. Das war auch im Gegenteil. Die haben ihn da unheimlich herrschaftlich bewirtet. Er hat von anderen sogenannten Tippelbrüdern das Tippeln gelernt, also das aggressive Betteln. Er hat zwischendurch auf einem Jahrmarkt gearbeitet, auf einem Schiff gearbeitet, hat immer wieder auch, in dieser Zeit war ja noch Deutschland ziemlich militarisiert und auch es gab noch viele GIs, die dort in den Kasernen und so weiter sich aufgehalten haben, in den Wäldern und so. Also immer wieder auch dort solche Anlagen getroffen und kam also mehrfach an seine absolute Grenze, als sein Hund mal angefahren wurde und schwer verletzt war oder er dann irgendeine Darminfektion hatte und gucken musste, wie er dann vom nächsten Wald vom Wald in die nächste Ortschaft kommt und so. Und also ein unheimlich fühliges Buch, sehr, sehr gut geschrieben, sehr eindrückliche Berichte, die der Mann zum Besten gibt, mit seinem Hund auch an der Seite. Also ich habe auch immer wieder einen feinen Geist gespürt, der durch dieses Buch wehte. Aber das eigentlich Besondere und hochtragisch-dramatische ist, dass Michael Holzach etwa, ich glaube, ein oder zwei Jahre darauf bei Dreharbeiten, ja, das sollte also verfilmt werden, was er da geschrieben hat, verstorben ist. Und zwar ist sein Hund in einen Kanal gerutscht, ich glaube bei Dortmund oder Gelsenkirchen, irgendwo im Ruhrgebiet. Und er ist hinterhergesprungen, um den Hund dann zu retten und hat sich dabei in den Kopf gestoßen. Der Hund ist dann 100 Meter später wieder an Land geklettert und er ist also dann ertrunken. Und da ist also in dem Buch, ich habe es von einem Bekannten geliehen bekommen, sind auch Zeitungsartikel drin, die den Tod von Michael Holzach abhandeln. Und da war ich dann doch sehr, sehr berührt und ergriffen. Und auch jetzt merke ich, dass mich das ganz schön mitnimmt, weil er ja so stark seine Innenwelt auch präsentiert, also dieses ganze Lebendige, dieses Abenteuerliche, dieses Reflektierte, ja, dieser Mensch, der sich da auch richtig nackt macht in dem Buch, und dann plötzlich ist er tot, so, ne, auf so eine unglückliche Art und Weise. Aber trotzdem kann ich das Buch jedem empfehlen, auch weil es, finde ich, ganz gut das damalige Deutschland abbildet, also noch vor dem Mauerfall, also es gibt immer noch quasi die klare Trennung der Westdeutschen Bundesrepublik und von der DDR und auch so die einzelnen Mentalitäten, die es also in den Bundesländern gibt, aufzeigt. Und auch das Analoge finde ich sehr gut porträtiert. Also es gab damals ja noch keine Handys oder großartige Computer oder dergleichen. Also man war noch wirklich auf seinen sinnhaften Verstand angewiesen. Er musste sich also da mit Kompass und Karte durchschlagen und nicht mit irgendeinem GPS-Tracker oder, sagt man, Navi oder dergleichen. Das ist das Buch, was ich zuletzt gelesen habe.
Ja, du hattest mir schon privat davon berichtet, dass du das damals, glaube ich, noch im Prozess des Lesens warst. Hat dich das auch beispielsweise an irgendwelche Urlaube oder so von dir erinnert? Weil das klingt ja, also es klingt für mich nach einem sehr schönen Tatsachenbericht über ja das spielerische Aneignen der Welt und der Lebenswirklichkeit ja anderer Menschen, also die Integration von meinem Selbst in die Welt hinein. Und mich würde interessieren, ob du da auch phasenweise so Erinnerungsfetzen aus deiner eigenen Historie immer wieder aufkam, mit denen du dich dann halt quasi ganz persönlich identifizieren konntest. Ich denke da an Thailand-Urlaube oder so, da wirst du ja auch Strecken gemacht haben, vielleicht zum Kloster hin oder dergleichen. Gab es da irgendwie diese Schlagmomente, wo du dich selbst gesehen hast in deiner eigenen Geschichtlichkeit?
Ja, mit Sicherheit. Also seine Denkart ist auch der meinen recht ähnlich. Also er ist ein weltoffener, war ein weltoffener Mann, der durchaus sehr sensibilisiert gewesen ist für, ich nenne es mal, für die Dynamiken des Miteinanders, mit denen er da auch immer wieder konfrontiert wurde, mit denen ich auch konfrontiert worden bin auf meinen Reisen. Also Backpacking bedeutet ja auch in der Regel mit wenig Geld am besten lange klarzukommen und auch immer wieder angewiesen zu sein, zu trampen, um Hilfe zu bitten, sich zu orientieren und dergleichen. In dem Ausmaß, wie er es gemacht hat, natürlich nicht. Er hat es ja ein ganzes Jahr quasi, oder fast ein ganzes Jahr betrieben. Und was mich da also schon sehr stark gefühlstechnisch angefasst hat, waren die Beschreibungen meiner Heimat, durch die er auch gereist ist, also quasi Duisburger Ecke und so. Und was ich sehr charmant finde, er kann unglaublich gut die Mundart wiedergeben der Leute. Also er schreibt das dann, also wie es eigentlich gesprochen wird, so genauso schreibt er es halt auch dann nieder. Und da habe ich mich dann also wiedergefunden in dieser, ich sag mal, so brutalistischen Straßenlandschaft aus Kiosks, die sich aneinanderreihen, und gleichzeitig aber auch diese Offenherzigkeit der Leute, wird von den Kohlepüttlern da zum Essen eingeladen auf eine Manta-Platte oder sowas, also Pommes-Currywurst. Also das ist eine Sache, die mich natürlich da erinnert hat an meine eigene Historie. Und ansonsten natürlich auch so dieses Streben nach, ich möchte raus aus diesem Rollenspiel, aus diesem Theater von, ich bin da in einer abhängigen Arbeitnehmerschaft, in einem System, das mich abhängig macht. Ich bin total angewiesen auf die Struktur des Systems, die aber im Endeffekt sehr toxisch ist. Und also er beschreibt dann so, wenn er da in diese Urlaubsregion kommt, wie absurd einfach das ist, die Leute da speisen, völlern, saufen, singen zu sehen und so. Und irgendwie ein paar Straßen weiter kommt er dann in so diese Armutsviertel und so. Und gleichzeitig aber auch so, dass er immer mehr versteht, so dieses Hotel-Urlaubsdasein und sich irgendwie jeden Tag bedienen, bewirten zu lassen, es ist nicht das eigentliche Leben, das bringt überhaupt nicht in die Kraft, das führt eher davon weg, also ich mache mich eher satt und voll und träge, wenn ich so lebe, als wenn ich mal anfange, wieder um mein eigenes Überleben auch kämpfen zu müssen, also was bei ihm halt der Fall ist. Das kenne ich auch auf eine gewisse Weise. Also da konnte ich mich überwiegend mit identifizieren.
Ja, ich habe letztens mit meiner Mutter telefoniert und da ging es ganz bürokratisch darum, mein Vater hat von jemandem so Einwegpaletten, so Wegwerfpaletten klar machen können, weil ich hier bei mir gerne auch ein bisschen Richtung Selbstversorgung gehen möchte. Und wir wollen daraus Hochbeete bauen. Rohstoffe sind gerade teuer. Ich war mal vorher auch im Bauhaus und im Baumarkt und habe dann geschaut, was würde denn allein so Holz kosten, um das zu machen. Und dachte mir, nee, das ist mir ein bisschen teuer. Da warte ich lieber auf das Versprechen meines Vaters. Und ja, da habe ich auch mit ihr drüber gesprochen. Was sehe ich in diesem Versuch, jetzt selbst zu gärtnern, mir ein bisschen Gemüse selbst anzubauen? Ich will das Step für Step machen, weil ich da jetzt nicht von 0 auf 100 ohne größere Vorerfahrung denke, ich würde jetzt hier komplett mein Jahresvorrat an Gemüse selbst anbauen können. Aber das ist genau das, was ich erwarte, in das Leben hineinzukommen, weil gerade in allen Industriezweigen, wir sind in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, wir haben uns so entfremdet von all den Produkten, die wir konsumieren, die wir essen, die wir tragen und so weiter, dass man völlig von den Rohstoffen weggekommen ist und auch gar nicht mehr sagen kann, was wo drin ist. Wenn man sich mal so ein bisschen oberflächlich googelt, wo alles Öl drin ist, so da kommst du nicht drauf, wenn du das Produkt in der Hand hältst. So. Und das ist auch dieser Punkt, den ich mir davon verspreche. Ich mache das nicht, weil das jetzt irgendwie mir Kosten nimmt, weil so ein bisschen Paprika und so macht mich jetzt nicht so bettelarm, dass ich das nötig hätte. Wenn man jetzt rein marktwirtschaftlich denken würde und ich sagen würde, ja, so und so viele Stunden muss ich potenziell pro Woche in das Gärtnern reinstecken, damit die Ausbeute dann dementsprechend hoch ist. Mhm. Und wenn ich meinen eigenen Stundenlohn, den ich jetzt auf der Arbeit verdiene, da irgendwie veranschlage, dann macht das natürlich überhaupt keinen Sinn aus einer wirtschaftlichen Perspektive. Aber das ist ja auch nicht der Grund, warum du das machst. Du willst ja erstens an dem Produkt eine Freude haben, also selbst etwas aufziehen, etwas lebendig werden oder einer Pflanze dazu verhelfen, lebendig zu werden, ist ja an sich ein sehr liebevolles Verhältnis zu dem Essen, was man auch später dann verzehrt. Und das ist, wenn du auch so darüber sprichst, so ins Lebendige hinein, dann ist auch das genau das, was ich mir davon verspreche. Nicht, dass ich mir jetzt irgendwie Geld spare oder so. Am Ende wäre es natürlich schön, wenn ich die Erfahrung sammle und merke, okay, ich kann sehr viel selber machen und mir dann am Ende des Tages auch den einen oder anderen Euro sparen und ich habe Spaß daran, den Garten zu bewirten. Dann ist das natürlich was Schönes und dann ist das einfach ein Abfallprodukt, ein Nebenprodukt dessen. Aber die eigentliche Intention ist tatsächlich wirklich dahin zu gehen und zu sagen, so, ich möchte jetzt auch mal sehen, wie viel Arbeit denn in so einer einzelnen Paprika, in so einer einzelnen Kartoffel, in so einer Gurke steckt. Ja. Um dann wieder so eine Wertigkeit zu empfinden, weil Wertigkeit hat auch oftmals, finde ich, einen viel zu engen Rahmen in unseren Köpfen, dass es gleich mit Geldwert gesetzt wird. Das ist der einzige Wert, auf den wir uns alle verständigen können. Und auf dem basiert quasi unsere ganze Gesellschaft. So. Mag auch irgendwo deskriptiv vielleicht stimmen, aber ich will halt den Dingen wieder einen intrinsischen Wert geben können. Ich will auch das Essen dann ansehen können und zu wissen, okay, so die Samen hast du vor so und so vielen Wochen gesetzt. So, und das ist jetzt eine Pflanze geworden.
Ja.
Und das sind, glaube ich, Lehren, die wirklich wichtig sind und die nehme ich so aus dem, was du redest, so jetzt auf eine ganz andere Situation angewandt auch mit.
Ja, total schön. Also ich wollte, als ich hier hingezogen bin, auch unbedingt einen Schrebergarten, also jetzt als Begrifflichkeit, mieten. Das war früher schon immer mal ein Traum von mir. Und hier gibt es sehr viele kleine Gartenparzellen, wo ich mich halt frage, wer die besitzt oder ob man die nicht vielleicht irgendwie anmieten kann. Aber ich habe nichts rausfinden können, weil ich habe keinen wirklichen Garten. Ich habe ja letztes Jahr nur so ein paar Tomatenpflanzen hier installiert. Und auch das war schon toll. Oder mal hier drin irgendwie mal ein paar Kräuter hochzuziehen. Mhm. Also das ist, glaube ich, eine ganz basale Erfahrung für uns als Menschen. Ja, die
dein Brot. Also ich kann mich noch ziemlich genau dran erinnern. Es war, glaube ich, das vorletzte Mal, als ich bei dir war. Da hast du das Brot morgens angesetzt. Und ich meine, es ist einfach so, es mag jetzt, wenn du das so hinlegst, schmeckt es vielleicht nicht so viel anders als ein industriell hergestelltes, aber mit dem Wissen, dass du das selbst morgens angesetzt hast, die Arbeit reingesteckt hast, und ich finde, das ist, wir Menschen setzen darin einen Wert und eine Wertschätzung, jetzt aus meiner Perspektive, dass ich mich sehr viel mehr auf dieses Brot einlassen kann. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Ich habe das Bewusstsein dafür, dass jemand das bewusst für mich gemacht hat oder ich für mich selber gemacht habe und meine Familie oder sonst wen. Und ich glaube, dieses Bewusstmachen dessen, dass ich habe eine viel stärkere Verbindung dann zu dem Brot, weil ich weiß, Melvin hat das heute Morgen aufgesetzt. So. Und dann schmeckt es auch anders. Das ist einfach so.
Ja, sehe ich genauso. Also ich weiß, was drin ist. Es ist ja auch dann irgendwo was von mir selber drin, ein bisschen Geist oder so, Liebe, keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Und ich mag eh selbstgemachte Brote, Marmeladen und dergleichen lieber als das, was ich da als Rohling letztlich erwerbe, weil die Backkunst, wie es sie mal gab, die wird ja nicht mehr wirklich gelebt. Also die allerwenigsten Bäckereien, die backen ja noch selber frisch ihr Brot. Mhm. Und das ist auch, ach, das ist ein trauriges Zeichen unserer Zeit, ja, wie alles so zur Massenware verkommt. Ja, genau, aber genau, das stimmt schon durchaus, was du sagst.
Ja. Ja. Schön.
Ja, Marco, du hast mir ja die Frage gestellt, was für ein Buch ich zuletzt gelesen habe. Möchtest du da auch noch drauf antworten?
Ja, kann ich gerne machen. Also ich habe einmal gestern ein Buch gelesen, ein ganz schmales Buch, relativ groß bedruckt. Weiß jetzt nicht, wie viele Worte das im Endeffekt sind, aber es ist halt ein Buch für den Nachmittag. Das ist von Timothy Snyder und das ist ein Historiker. Der lehrt irgendwo in USA, ich kann auch gleich direkt sagen, wo. Mhm. In Yale. Ja, das Buch heißt Über Tyrannei, 20 Lektionen für den Widerstand. Habe ich in einem Video von Skobel, wurde das anempfohlen und ich habe es mir dann gekauft und gelesen. Ja, jetzt für mich als Historiker und ich glaube auch als Philosoph und als sehr offenen, kritischen Menschen sind die Lektionen jetzt nicht so augenöffnend. Also ich empfand das Buch ja als nicht erhellend, weil ich halt die Dinge schon weiß. Es ist schön ausformuliert, es ist knackig, es ist bündig für Leute, die sich damit nicht beschäftigt haben. Mit Sicherheit auch ein schönes Erstlingswerk, um in das Thema reinzukommen. Also ne, wir gerade, auch du hast dich mit der römischen Geschichte intensiv auseinandergesetzt und das wimmelt ja von Tyranneien und Diktatoren und auch, dass der Diktator an sich erstmal ein außergewöhnliches, aber irgendwo doch der römischen Gesellschaft inhärentes Element war, in Krisenzeiten auf diese Krise halt schlagfertig zu antworten. Das sind für uns ja alles so Dinge, die wissen wir. Er betrachtet das jetzt natürlich ganz stark aus der Geschichte, aus der neuzeitlichen Geschichte, nimmt immer wieder Rekurs auf den Nationalsozialismus und auf den Kommunismus und auch den Faschismus in Europa in den 20er, 30er Jahren. Deshalb ist es ein nettes Büchlein für mich. Für andere, die können da bestimmt viel mehr auch rausziehen, aber für mich war das jetzt so eine nette Nachmittagslektüre, ja, weil es halt auch einfach nur irgend so ein Dosenöffner ist und auch als solcher gedacht ist. Da möchte ich dem Buch auch jetzt nicht absprechen oder so, aber es ist für das, was es leisten möchte, ist es, glaube ich, gut nützlich und ein schöner Dosenöffner, aber für Leute, die ja schon mal auch gerade in einem Studium sich damit systematisch beschäftigt haben, ist das jetzt nichts, was einem direkt irgendwie ja ins Hirn springt. Ein anderes Buch, was ich gelesen habe, weil das, viel mehr kann ich dazu nicht sagen, ist vielleicht auch ein Klassiker der neueren Science-Fiction-Literatur. Ich habe mir, jetzt einen russischen Namen aussprechen, Glukowskis Metro 2033 habe ich gelesen. In 2034 habe ich angefangen, also ich habe, sind drei Romane, Metro 2033, 34 und 35, habe ich alle in einem Buch. Ich glaube, ich habe selten so ein schweres Buch gelesen, tatsächlich gelesen. Also ein Riesending, es hat, warte mal, ich schaue mal eben nach, 1600 Seiten, die auch relativ groß sind, gebundenes Buch. Sehr schöne Ausgabe. Ich mag ja Bücher an sich, auch von der, wenn sie gut gemacht sind, von der Haptik. Ja, in dem Buch geht es auf jeden Fall darum, dass ich habe es mir gekauft, als die allgemeine Krisenstimmung Richtung, boah, es ist ja doch ein nuklearer Krieg wieder möglich, so denkbar. Habe ich mir das Buch halt gekauft, weil es in dem Buch darum geht, dass die Erde quasi ausgelöscht ist. Es hat einen atomaren Krieg gegeben und der Protagonist lebt in der Moskauer Metro, die relativ tief unter der Erde tatsächlich liegt und deshalb wohl auch ja, atomaren Schlägen standhalten kann. Also es ist irgendwo auch tatsächlich ja, verwurzelt in tatsächlichen Gegebenheiten. Und die Metro bildet halt einen Mikrokosmos ab von einer großen Gesellschaft. Dann die Menschen leben an den Stationen. Manche Stationen sind unbewohnt, andere sind bewohnt. Und Artyom ist der Protagonist. Der lebt relativ weit nördlich in der U-Bahn, in der Metro. Und ja, wird dann, das ist eine klassische Heldenreise. Also er wird mit so einer Mentorenfigur konfrontiert, die ihm quasi einen Auftrag gibt und dann entdeckt er die große Welt der Metro und dann gibt es halt Stationen, die dann beispielsweise das Vierte Reich quasi errichten wollen. Das sind dann Faschisten. Dann gibt es so einen Ring, so einen Ring innerhalb der Metro. Das ist dann quasi, wie heißen sie nochmal genau? Ja, Gemeinschaft der Ringstation beziehungsweise die Hanse in Anlehnung an die mittelalterliche Handelsvereinigung in Deutschland. Die sind dann die großen Händler und dann gibt es halt so eine längere Stationsreihe, die dann halt Kommunisten sind und so weiter und so fort. Der trifft ganz viele verschiedene Charaktere und immer wieder sind auch ja, metaphysische Gefahren, die nicht richtig erklärt werden können. Dann gibt es natürlich durch die atomare Verseuchung ja Lebens ja Lebewesen, die sich halt verändert haben durch die atomare Strahlung. Und er kommt auch hin und wieder an die Oberfläche und muss sich mit denen quasi auseinandersetzen. Die Bücher wurden auch alle in Videospielen quasi gegossen. Das ist ein sehr ja, es ist halt eine klassische Heldenstory und ich meine, man kann das total langweilig finden, aber ich finde, er macht halt eine Welt auf, die ich so noch nicht ge gesehen habe, die total interessant ist. Und wenn eine Heldenstory gut geschrieben ist, dann packt sie auch ein. Es ist halt, ne, das sind halt dann Literaturtheorie, das sind halt Mechanismen, die klappen seit ein paar tausend Jahren so. Und das hat ja auch seinen Grund. Und ja, ich habe da irgendwie mit sehr viel Zynismus auf die weltpolitische Lage reagiert und mir das Buch angeschafft. Nicht, weil ich jetzt lernen möchte, wie ich einen Atomschlag oder sowas überlebe. Bei mir gibt es keine U-Bahn, ich kann da kein Metrosystem errichten. Aber es ist ein sehr interessantes Buch, gut zu lesen. Es sind aber schon ein bisschen dickere Bücher. Es ist jetzt nichts für einen halben Abend. Die haben natürlich auch eine inhärente Schwere durch die ganze Rahmengeschichte, die dort verhandelt wird. Ja, und Menschen, die sich existenzielle Fragen in fiktiven Geschichten stellen, so da hat man mich so. Und deshalb kann ich das durchaus empfehlen. Es ist halt, wie gesagt, nur ein sehr schweres Setting, gerade im Hinblick auf die ja, weltpolitische Lage derzeit.
Ja, interessant. Also Timothy Snyder kenne ich aus dem Studium noch. Damals habe ich Bloodlands von ihm gelesen. 2010 muss das gewesen sein, oder 11 oder so. Auf jeden Fall, ja, geht es da um die Gewaltgeschichte des Vernichtungskriegs, also im Zweiten Weltkrieg, wo er, also Polen, die Ukraine, Weißrussland, die baltischen Gebiete sozusagen als Epizentren, als Bloodlands dieser Gewaltgeschichte gekennzeichnet hat. Und ja, und das auch mit dem Ersten Weltkrieg eigentlich schon in Zusammenhang bringt, und die Radikalisierung und der Höhepunkt sozusagen der Gewalt fand dann im Zweiten Weltkrieg statt. Also sehr, sehr drastisch. Ich glaube, der ist Yale-Professor, der Mann. Oder war, ich weiß es nicht, also wahrscheinlich immer noch. Ja, ja, spannend. Ganz andere Bucharten, als ich jetzt hier vorlegen konnte.
Ja, richtig.
Ich habe hier auch bestimmt 7, 8 verschiedene Bücher noch rumfliegen. Und bin jetzt auch noch an deinem Cicero dran über die Freundschaft. Das hast du mir ja zum Geburtstag geschenkt. Und ja, das kann ich jetzt nicht so on block einfach einatmen, sondern ich gönne mir immer mal ein paar Passagen.
Ich glaube, das geht gerade bei dem Werk auch ganz gut.
Ja,
muss man wirklich sagen. Also Cicero schreibt ja in Dialogform, angelehnt an Platon, und lässt die Protagonisten halt meist eine Lehre vertreten, eine antike Lehre. Dann ist der Epikureismus, die Stoa, ja, der Platonismus und die aristotelische Schule dann oftmals halt in Gegensatz gesetzt. Magst du diese Dialogform? Also ich sag mal jetzt so Themen, ja, philosophisch angefasst in Dialogform, weil das ist ja keine moderne Art, irgendwie über ein Sachverhalt wie die Freundschaft nachzudenken. Wie gefällt dir denn diese Form, dass es in Dialogform ist?
Also es ist für mich was komplett Neues. Es ist ein bisschen so, als würde ich ja einem Gespräch zuhören, und also als würden zwei Männer, junge Männer, die irgendwann sich kennengelernt haben und entschieden haben, einen Podcast auf die Beine zu stellen, über sehr existenzielle Themen diskutieren. Ja, also ich fand es anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig, habe dann auch die Seiten nochmal neu lesen müssen, weil mich das jetzt nicht so direkt eingeatmet hat und abgeholt hat, aber es gefällt mir. Ja, und ich verstehe, dass du sehr angetan bist von seinem Geist, von seiner Rhetorik.
Schön, das freut mich auf jeden Fall. Ja, es ist gewöhnungsbedürftig. Die Gespräche sind natürlich auch manchmal mehr, manchmal weniger hinkonstruiert. Es ist halt die Art und Weise, diese Form ist aber eine interessante, weil man so ein bisschen mehr Lebendigkeit da reinbringt in manchmal doch sehr, sehr dröge Themen. Wenn man dann Platon über die Unsterblichkeit der Seele oder so dann liest, ich weiß gar nicht, wie das Werk heißt, es ist dann teilweise schon echt abgefahren. Aber ich mag das halt, so diese Art und Weise, sich auf dem Marktplatz zu treffen. Das ist ja quasi, Sokrates ist ja quasi der wiederkehrende Dialogpartner in den platonischen Dialogen. Das ist ja sein Lehrer gewesen, also Sokrates, Lehrer von Platon. Sokrates wurde dann später in Athen, hat er halt gelebt, auf dem Marktplatz hat er anscheinend dann mit Leuten gesprochen, und genau diese Öffentlichkeit, dieser Geist, der dahinter steckt. Wir gehen jetzt zusammen auf den Marktplatz, also der Marktplatz wirklich als Raum der Öffentlichkeit, und diskutieren über Themen und können uns gegenseitig helfen, indem wir unsere eigenen Aporien sind das. Also das ist halt eine Form, dass Sokrates immer wieder versucht, seine Dialogpartner in eine Aporie, das heißt in eine geistige Sackgasse zu führen, und er versucht halt den Holzweg, auf dem die Menschen dann sind, aufzuzeigen, indem er halt die Grundannahmen, sage ich mal, konsequent bis zu dieser Sackgasse halt weiterentwickelt. Und das ist sehr provokant. Sokrates ist ja auch für den Satz bekannt: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und er hat sich selbst als, als Geburtshelfer, als Hebamme verstanden. Er wollte die geistige Hebamme sein für seine Mitmenschen. Das habe ich dir ja auch schon mal dieses Kompliment gegeben. Da hatten wir auch einen ganz besonderen Podcast, in dem du genau diese Rolle eingenommen hast. Und ich finde, das ist sehr belebend und sehr erquickend. Auch der letzte Podcast war so ein bisschen diese Form, als du dich gestört hast an meiner Aussage, dass ich gesagt habe, ich wäre ein gutes
Stück Kuchen.
Was war ich noch? Genau, ein Stück Kuchen, ein gutes Stück Kuchen. Und du hast dann durch provokative Fragen hast du mich halt herausgefordert, diesen Gedanken mal durchzuspielen. Ja. Und das ist, glaube ich, eine Form, so da, man muss diese Einstellung haben, dass man nicht alles auf die Goldwaage legt, sondern dass wir halt in einem offenen Diskurs sind, dass das halt nichts Persönliches ist, sondern wir versuchen, ein Thema zu bequatschen und vielleicht eine neue Perspektive aufzumachen. Und das ist es doch letztendlich, was uns bereichert. Du hast mich dann letzte Mal davon überzeugt, dass die erste Aussage in gewisser Weise Quatsch war oder engstirnig war. Ja. Und genau das versucht dann auch ein Sokrates. Und deshalb mag ich diesen Geist, der dahinter steckt, auch wenn man mit der platonischen Philosophie vielleicht nicht viel anfangen kann. Aber in der Öffentlichkeit diskutieren, jetzt Ego-Probleme mal hinten anstellen und mal eine Sache durchdiskutieren und auch mal irgendwie fehlgehen dürfen in den Formulierungen und nicht dann gleich irgendwie einen großen Aufschrei provozieren und gecancelt werden oder so weiter. Das ist die Form der Rede und des Diskurses und der Öffentlichkeit, die ich produktiv finde, die ich belebend finde und die mir unfassbar zusagt. Deshalb finde ich den Vergleich, den du angestrebt hast, zwei Freunde, die sich zusammensetzen und über Dinge reden. Ja, eigentlich ist das, was wir hier machen, ist genau das. Mal mehr oder weniger platonische Dialoge führen und mal ein bisschen weg davon kommen und ein bisschen quatschiger sein, aber das gehört zum Menschsein dazu.
Ja.
Sehr schön. Ach,
Marco, wie schön Geist, ja.
Hat gut getan. Also ja,
auf jeden Fall.
Mein Blutdurst wurde gestillt, sage ich mal.
Ja, meiner auch.
Ich hoffe, ihr seid auch satt da draußen. Aber nicht satt genug. Der Hunger wird hoffentlich auch wiederkommen, um es wieder zu hören. Ich bin sehr glücklich gerade. Ich bin sehr zufrieden. Für mich können wir jetzt hier ruhig ausschwingen und euch mit euren Gedanken vielleicht alleine lassen. Deshalb verabschiede ich mich schon mal und wünsche euch eine schöne Restwoche, schöne Begegnungen und das eine oder andere gute Gespräch.
Ja, ich mich auch. Ich weiß ja nicht, wann ihr das hört, ob das jetzt am Wochenende ist oder zu Beginn der Woche oder wie auch immer, aber ich wünsche euch einfach ein schönes restliches Leben. Und mit ganz viel Liebe und Vertrauen natürlich. Bis bald. Jo, das war's mal wieder von uns. Wir freuen uns über Kommentare auf unserer Seite www.logos-podcast.de. Dort findet ihr also alle Folgen unter der Rubrik Podcast und könnt auch Kommentare einfügen. Bis bald.